So schnell kann das sein. Ein Missverständnis, das sich im Nu in einen handfesten Streit verwandeln kann. Wir alle haben solche oder ähnliche Situationen vielleicht schon erlebt. Missverständnisse, man hat es gar nicht böse gemeint. Aber im Nu ist ein Knacks in der Beziehung. Im Nu ist eine Beziehung kaputt. Wir blicken auf eine Amish-Kolonie im amerikanischen Lancaster County im Bundesstaat Pennsylvania. Amish, das sind eine christliche religiöse Glaubensgemeinschaft. Sie leben sehr zurückgezogen, sie leben in kleinen Kolonien, ganz abgesondert von der Welt, in einfachen Verhältnissen. Sie leben überwiegend von der Landwirtschaft und man erkennt sie daran, dass sie jeglichen technischen Fortschritt ablehnen. Sie sind irgendwo im 15., 16., 17. Jahrhundert stecken geblieben. Als ich ein Jahr in Kanada war, habe ich eine ähnliche Kolonie mal besucht. Die sogenannten Huttara sind Verwandte der Amish. Wenn man so einen Hof oder so eine Landwirtschaft betritt, das ist Idylle. Das ist ruhig, das ist total friedlich. Ich habe das sehr genossen damals. So stelle ich mir den Montagmorgen vor. Es ist ein Montag, der 2. Oktober 2006 auf dieser Amish-Kolonie. Es ist ein warmer Herbsttag, ein ganz normaler Werktag. Es ist ruhig, es ist idyllisch, es ist schön. Morgens um 10.25 Uhr wird diese friedliche Idylle grausam unterbrochen. Schwer bewaffnet stürmt der 32-jährige Charles Roberts die Einraumschule dieser Kolonie. Er schickt die Jungen raus, er schickt die Lehrer raus und die Eltern, die auch im Klassenzimmer saßen. Er verriegelt die Tür von innen. Die 10 Mädchen müssen drin bleiben. Und er befiehlt den Mädchen, sich vorne vor der Tafel aufzureihen. Dort fesselt er sie und schießt ihr danach in den Kopf. Danach richtet er sich selbst hin. 3 Mädchen sind sofort tot. 2 Mädchen sterben hinterher an ihren schweren Kopfverletzungen. Die anderen Mädchen werden mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Diesen Tag wird diese Kolonie nie vergessen. 5 Mädchen im Alter zwischen 6 und 13 werden nicht mehr von der Schule heimkommen. Die anderen Mädchen werden ihr Leben lang an diesem Ereignis zu knabbern haben. Dieser Morgen wird sich in das Gedächtnis dieser kleinen Kolonie einbrennen. Es ist nicht mehr zu vergessen. Sie sind gelähmt, geschockt, voll Trauer. Da ist nur noch Verzweiflung da. Da ist die quälende Frage, warum musste mein Kind sterben? Warum? Was haben diese Kinder getan? Warum hat Charles Roberts uns das angetan? Sie kannten ihn alle. Er war ein ganz freundlicher Mann, ein ganz normaler Familienvater. Der ist überhaupt nicht aufgefallen durch Gewalt. Regelmäßig kam er zu dieser Kolonie und hat dort Milch abgeholt. Er war der Milchwagenfahrer. Sie kannten ihn alle. Und nun hat dieser Mann ihnen ihr größtes Leid beigefügt. Warum? Eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Vielleicht nicht in dieser Dramatik, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber wir alle erleben Leid. Jetzt wird's ein wenig philosophisch. Wir erleben Leid, weil wir Leidwesen sind. Leid mit D. Weil wir Menschen sind. Leid und Verletzung sind eine Grunderfahrung des Menschen. Wir sind angreifbar. Wir sind verwundbar. Leid und Schmerzen sind unsere ständigen Begleiter. Und man könnte das mit diesem Psalm zusammenfassen. Denn mein Leben schwindet dahin in Kummer und meine Zeit mit Seufzen. Meine Kraft ist vergangen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Das drückt so schön aus, was unser Schicksal ist. Wir erleben Verletzungen. Und niemand von uns wird das Leben hinter sich bringen, ohne jemals in irgendeiner Art und Weise verletzt worden zu sein, Leid erlebt zu haben. Unser Leid kann viele Ursachen haben. Da gibt es Unfälle, da gibt es Katastrophen, die uns Leid zufügen. Aber eine der Hauptursachen ist die, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, der philosophisch wird, der durchaus auch theologisch ist. Eine der Hauptursachen ist die, weil wir Beziehungswesen sind. Zur Beziehung hat Gott, unser Schöpfer, uns geschaffen. Und ohne Beziehung ist menschliche Existenz nicht denkbar. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und weil Gott ein Beziehungswesen ist, hat er uns geschaffen zur Beziehung untereinander und zur Beziehung zu ihm selbst. Gott kann ohne Beziehung existieren, ja. Wir Menschen nicht, wir brauchen einander. Und diese Mischung aus Leidwesen und Beziehungswesen, ich denke, das ist die Tragik des Menschen. Diese Mischung führt nämlich dazu, dass der Mensch sich in seinen Beziehungen gegenseitig Leid zufügt, sich gegenseitig verletzt. Und das größte Leid, davon bin ich überzeugt, entsteht nicht durch Krankheiten, die wir erleiden, entsteht nicht durch Unfälle, durch Katastrophen, sondern das größte Leid der Menschheitsgeschichte haben Menschen sich einander zugefügt. Und wo Menschen zusammen sind, da menschelt es. Da entstehen Blessurungen, da entstehen Verwundungen, da entstehen Verletzungen. Und alle unsere Beziehungen sind immer gefährdete Beziehungen. Und deshalb danke ich dem Anspielteam, dass ihr das so schön auf den Punkt gebracht habt. Alle unsere Beziehungen sind immer gefährdete Beziehungen. Und wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es. Da entstehen Missverständnisse, wie wir es gerade gesehen haben. Da werden Grenzen überschritten, da tritt man sich gegenseitig auf die Füße, da geht man sich gegenseitig auf die Nerven, da entstehen Konflikte. Und wie in diesem Anspiel schön zu sehen, kann aus einem einfachen Missverständnis ein großer Streit entstehen. Die Beziehung kann einen Knacks bekommen, es kann kippen, es kann eskalieren, es kann zerbrechen. Und aus einer guten Beziehung ist plötzlich eine schlechte. Aus dicken Freunden werden die größten Feinde. Unsere Beziehungen sind immer gefährdet. Vor allem da, wo wir uns gegenseitig verletzen. Bewusst oder unbewusst. Ob aus Versehen oder vorsätzlich. Da sind die Kinder, die von ihren Eltern geschlagen und misshandelt werden. Da sind die Schüler, die in der Klasse gemobbt werden und ausgegrenzt werden. Da wird jemand von seinem besten Freund verraten. Da wird die Frau von ihrem Ehemann oder der Mann von der Ehefrau betrogen und belogen. Da sind Kinder, die ihren Eltern Kummer bereiten. Und ich könnte die ganze Predigt so fortsetzen mit diesem Katalog, wo wir uns einander Leid zufügen, gegenseitig verletzen. Wir tun uns selbst die schlimmsten Dinge an. Und die grausamste Erfahrung, die ein Mensch wahrscheinlich machen kann, ist die, dass er verletzt wird von jemandem, den er total gern hat, den er am meisten liebt. Ich möchte unseren Blick wenden auf Josef aus dem Alten Testament, der von seinen Brüdern verraten wird, der von seinen Brüdern verkauft wird, von seinem eigenen Fleisch und Blut, wird er dort nach Ägypten verbannt. Ich richte unseren Blick auf Judas Iskariot, der 3 Jahre lang intensivste Zeit mit Jesus verbracht hat, der ein Freund von Jesus war, der aber Jesus zum Schluss verraten hat. Ich denke, ich muss gar nicht weiter ausholen. Wir alle wurden schon durch andere Menschen verletzt. Wir alle kennen das. Wir alle wissen, wie sich das anfühlt. Und leider bleiben diese Verletzungen auch nicht in unserer Gemeinde oder in unseren Gemeinden, in den Kirchen allgemein nicht aus. Auch hier gilt, wo Menschen zusammen sind, da menschelt es. Da passieren Fehler, da entstehen Missverständnisse, unterschiedliche Erwartungen prallen aufeinander und sie eskalieren zu einem Streit. In Kirchen können aber noch viel schlimmere Dinge passieren. Wir haben das in den Medien mitbekommen, Kindesmissbrauch. In Kirchen erleben wir Machtmissbrauch. In Kirchen und Gemeinden erleben wir Mobbing. Auch in christlichen Kreisen sind Beziehungen gefährdet. Es bleibt leider nicht aus, dass wir uns gegenseitig verletzen und aneinander schuldig werden. Und diese Verletzungen tun weh. Sie hinterlassen Wunden auf unseren Seelen. Eine Kränkung ist eine Erschütterung, bei der unsere Seele aus dem Lot gerät. Bei der unsere Seele aus dem Gleichgewicht gerät. Und nun sucht unsere Seele, unsere verletzte Seele nach einem Weg, wie sie dieses Gleichgewicht wiederherstellen kann, wie sie wieder einen Seelenfrieden bekommen kann. Manche Wunden heilen schnell, manche aber sind so heftig, da wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Und manche Menschen erleben ihr Leben bis zum bitteren Ende, dass sie an ihren Wunden und Verletzungen zu knabbern haben. Nichts ist mehr, wie es vorher war. 5 kleine Mädchen sind tot, im Alter von 6 bis 13 Jahren. 5 weitere sind schwer verletzt. Charles Roberts hat gerade eine tiefe Wunde in die Seele dieser Kolonie gerissen. Die Menschen sind geschockt, sind fassungslos, verzweifelt. Die Seele weint und das Leid ist kaum zu ertragen. Vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es dir manchmal ähnlich. Du wurdest verletzt. Man hat dir übel mitgespielt. Man hat dich ausgegrenzt, man hat dich belogen, betrogen, verraten, was auch immer. Da sind Wunden und Verletzungen, die dich quälen. Was nun? Wie gehe ich mit diesen Verletzungen um? Wie gehe ich mit den Wunden um, die ich auf meiner Seele habe? Wie gehe ich aber vor allem mit denen um, die mich verletzt haben, die mich gekränkt haben? Und die Verletzungen, die wir erleiden, sie zwingen uns eine Reaktion ab. Die Seele kann es nicht einfach so hinnehmen. Sie muss irgendwie reagieren. Sie sucht einen Weg, wie sie das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Sie sucht einen Weg, wie sie ihren Seelenfrieden wieder bekommen kann. Unsere Seele muss reagieren. Sie kann gar nicht anders. Eine Seele, die nicht mehr reagiert, ist tot. Und die Hauptfrage ist, wie bekomme ich meinen Seelenfrieden zurück, wenn mich jemand verletzt hat, wenn mir jemand Leid zugefügt hat? Und es gibt 2 Wege. Ich nenne sie mal 2 Bewältigungsstrategien. Es gibt einmal den Weg der Vergeltung. Na warte, das zahle ich dir heim. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wie du mir, so ich dir. Das ist die natürliche menschliche Reaktion auf die Schandtaten anderer, auf die Verletzungen, die andere mir zufügen. Unsere verwundete Seele schreit nach Vergeltung. Der Übeltäter soll genau das erleben, was ich durch ihn erleidet habe. Er soll genau das fühlen, was er mir angetan hat. Ich bin mir sicher, wir alle kennen diese Gedanken. Es ist eine völlig normale Reaktion auf das Leid, auf die Verletzung, die wir erlitten haben. Unsere Welt funktioniert nach diesem Prinzip. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bin ein Fan des Western-Genres. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Ich schaue mir ganz gerne mal hier und da einen schönen Western-Film an. Irgendwie hat mich das gepackt. Ja, es kommt vielleicht aus meiner Kindheit, wo wir Indianer und Cowboy gespielt haben, mit Gewehren und Pistolen und auch Pferden und so weiter. Jedenfalls schaue ich mir immer wieder gerne mal einen Western-Film an. Und mir ist aufgefallen, die meisten Western-Filme leben von der Rache. Die Geschichten sind eigentlich oft total ähnlich. Die haben alle irgendwie dasselbe Grundmuster. Auf der einen Seite, da ist der taffe Held, der einsame Cowboy, der Ranger, der durch die Wildnis streift, der taffe Typ. Auf der anderen Seite, da ist der Bösewicht mit seiner Gang, der irgendwas angestellt hat. Und im Verlauf der Geschichte, so das meistens, im Verlauf der Geschichte fügt der Bösewicht mit seiner Gang dem Held schwere Verletzungen zu. Er verletzt ihn, er verwundet ihn, der Held überlebt kaum. Kaum hat er sich aber erholt, dann beginnt schon sein Rachefeldzug. In Selbstjustiz schaltet der Held einen Gangster nach dem anderen aus. Am Ende, das ist dann dramatisch sehr schön inszeniert, begegnet er dem Bösewicht. Und am Ende knipst er auch ihm das Licht aus. Das Resümee ist, der Gute hat gesiegt, der Gute ist der Rächer. Ein Happy End, oder? So wollen wir doch, dass der Film endet. Es bleibt ein Gefühl der Genugtuung. Ich kenne das von mir, man versetzt sich dann irgendwie in den Charakter des Helden hinein und man kann ihn voll und ganz nachvollziehen. Es ist doch in Ordnung, dass er sich nicht alles gefallen lässt. Ist doch völlig normal, dass er sich rächt. Die haben ihm immerhin schlimmes Leid zugefügt. Filme gaukeln uns vor, dass es richtig ist, Rache zu üben, Vergeltung zu üben, dass es richtig ist, zu hassen, Groll zu haben gegenüber den Übeltäter. Es ist völlig in Ordnung, Rachegedanken zu haben. Und so funktioniert unsere Gesellschaft. Das ist die richtige Bewältigungsstrategie. Aber das, was uns die Filme als Lösung des Problems anbieten, das mag vordergründig richtig erscheinen. Das mag sich auch richtig anfühlen. Das scheint das normale Gefühl unserer Seele zu sein. Es löst aber das Problem nicht. Im Gegenteil, es zieht uns nur noch tiefer in den Abgrund. Dieses Prinzip, wie du mir, so ich dir, macht Opfer zu Tätern. Wer sich selbst dem Groll und dem Hass, den die Seele ja auch zu Recht in dem Moment empfindet, wer sich diesen Gefühlen ausliefert, der übernimmt ganz automatisch, ob bewusst oder unbewusst, der übernimmt das destruktive Verhalten des Täters und er beginnt mit diesem selben Verhalten aggressiv auszuteilen. Nicht nur gegenüber dem Täter, nein, er lässt seinen Groll vielleicht auch an andere Menschen aus. Und hier setzt dann ein sogenannter Täter-Opfer-Täter-Reigen ein. Aus Opfern werden Täter, die andere zu Opfern machen und aus denen werden wiederum Täter. Und so entwickelt sich der Hass immer weiter. Und davon leben Fäden, davon lebt die Blutrache. Wir wissen das aus verfeindeten Clans. Dann tötet der eine Clan den Angehörigen eines anderen Clans und die holen zum Gegenschlag aus und töten wiederum hier einen aus dem Clan. Und so kehrt kein Frieden ein über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Rache sät nur neue Rache. So lassen Opfer ihren Hass, ihren Groll, ihre Rachenabsichten an anderen aus, verletzen sie dadurch. Man kann es einerseits verstehen. Man hat schlimmes Leid, man hat große Schmerzen erlitten. Aber dieses Leid, da wo jemand sich selbst dem Groll und den Hass ausliefert, wird nur noch zu einem größeren Leid. Und da wo jemand seinen eigenen Racheabsichten sich ergibt und anderen Leid zufügt, das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist kein moralischer Begriff, nicht in erster Linie. Sünde meint eigentlich im Wesen, dass es dort gestörte oder zerstörte Beziehungen gibt. Sünde meint, dass meine Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Gott, nicht in Ordnung ist. Und wer sich der Rache ausliefert, der teilt oft heftiger aus als das, was er selbst erlebt hat. Ich möchte einen weiteren Gedanken einfügen, der aus dieser Rache, aus diesem Groll entsteht. Eine Seele, die sich selbst dem Hass und Groll ausliefert, sie kommt nicht zur Ruhe. Da setzt keine Heilung ein. Die Wunde wird nicht besser. Die Gedanken, die wir dabei haben, kreisen ruhelos um den Täter und um seine Tat, um das, was er uns angetan hat. Und wir malen uns vielleicht in Gedanken aus, was wir ihm antun würden, wenn wir ihm das nächste Mal begegnen, dass wir ihm alles an den Kopf werfen und dass wir ihn auch mit gleicher Münze heimzahlen. Wir stellen uns vor, dass der Täter leidet. Er soll leiden. Und wir hoffen dann in dieser Vorstellung, dass durch das Leid des Täters unsere Wunden geheilt werden. Wir hoffen, dass unsere Seele zu einer Normalität zurückfindet, wenn der Täter leidet und dafür gerade steht, was er angetan hat. Aber die Seele ist völlig überfordert. Sie gerät noch mehr aus dem Gleichgewicht. Sie versinkt in Selbstmitleid und sie schlüpft in eine selbstzerstörerische Opferrolle. Andauernd Groll zu empfinden, andauernd Hass zu empfinden, führt unweigerlich in die Verbitterung. Und Verbitterung ist Gift für die Seelen. Sie frisst uns innerlich auf. Sie lähmt uns. Mit der Zeit tötet sie unsere Seele ab. Was ist Verbitterung? Verbitterung bedeutet, dass ich meinen Blick auf das trimme, dafür trainiere, was andere mir Böses angetan haben. Ich richte meinen Blick nur noch auf das, was andere mir angetan haben. Ich sehe die Welt nur noch mit diesem anklagenden Blick. Und durch die Verbitterung wird das, was andere mir angetan haben, nur noch größer. Es wächst noch mehr. Die Wunde wird immer tiefer. Und statt dass diese Wunden irgendwann abheilen, reißen sie unsere Seele immer weiter auseinander. Und so könnte man Verbitterung mit einem Geschwür vergleichen. Ein Geschwür, das ständig wächst. Das Leid wird immer größer. Es ist ein unerträglicher Zustand, eine unerträgliche Last. Verbitterung ist schließlich auch Gift für unsere Beziehungen. Wir sind so destruktiv, dass wir alle unsere Beziehungen, die wir haben, belasten. Wer nicht in der Lage ist, das Erlittene loszulassen, der schadet sich selbst am meisten. Er trägt eine Last mit sich rum, die immer schwerer wird. Irgendwann ist sie gar nicht mehr zu tragen. Er trägt anderen ihre Vergehen, ihre Fehler hinterher und merkt nicht, dass er selbst am meisten daran zu schleppen hat. Er merkt nicht, wie er mehr und mehr daran zugrunde geht. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wer nach Rache strebt, sollte zwei Gräber ausheben. Und ich finde, es beschreibt treffend, was Rache und Groll bedeutet. Wer nach Rache strebt, sollte zwei Gräber ausheben, nicht nur ein Grab für den Täter, nein, gleich auch ein Grab für sich selbst. Krampft man an der Last fest, die einen immer tiefer in den Abgrund zieht. Vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es dir ähnlich. Du kämpfst mit Hass, mit Groll, mit Rachegefühl. Menschen haben dir Leid zugefügt. Deine Seele ist verwundet und sie heilt nicht ab. Man kann die Gedanken nicht loswerden und die Gedanken kreisen ständig um den Täter, um die Tat, um das, was einem angetan wurde. Man schleppt die Verletzung mit sich rum. Man möchte Vergeltung üben und schließlich landet man in der Verbitterung. Vielleicht hast du auch so eine Last, die dich erdrückt, die dich immer weiter runterzieht. Ich sagte es schon, auch in der Gemeinde, da wo Menschen sind, da menschelt es. Auch hier erleben wir Groll. Hier erleben wir, dass Beziehungen gestört sind, gefährdet sind. Hier erleben wir Hass. In Gemeinden können Verletzungen ganz, ganz tief sein. Und schließlich führen diese Verletzungen, dieses Leid vielleicht auch zu einer Uneinheit. Und wir befinden uns ja gerade in der Predigtreihe, wo es gerade um dieses Thema der Einheit geht. Nehmt einander an. Nehmt einander an heißt Einheit zu haben. Und in dieser Einheit ist Groll, Hass, Verbitterung, das Leid, das man sich einander zufügt, führt dazu, dass diese Einheit zerstört wird. Diese Verletzungen zerstören Beziehungen. Diese Verletzungen, auch in der Gemeinde, führen dazu, dass Menschen frustriert die Gemeinde verlassen. Diese Verletzungen führen dazu, dass Menschen mit ihrem Groll, mit ihrem Hass nicht fertig werden. Sie führen dazu, dass Menschen sogar über ihre Verbitterung den Glauben an Gott verlieren, sich von Gott abwenden. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15, da warnt uns der Autor des Hebräerbriefes mit folgenden Worten. Und achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Achtet darauf, dass keine Bitterkeit, keine bittere Wurzel zwischen euch entsteht. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man es vermeiden, dass in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde, überall dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, dass diese bittere Wurzel nicht aufkommt? Ich sagte es eingangs, es ist das Los des Menschen, dass er Leid erlebt und vor allem Leid in Beziehungen. Wir können uns dem nicht entziehen. Es wird immer wieder passieren, heute und morgen und nächste Woche und nächstes Jahr. Es ist nun mal so. Aber wie schaffen wir es dann, keine Bitterkeit aufkommen zu lassen? Eins ist klar, ich hoffe, das ist klar, mit Vergeltung wird man Bitterkeit nicht vermeiden können. Im Gegenteil, Paulus schreibt an die Römer in Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Die Rache ist Gottes Angelegenheit. Es gibt nur einen Weg. Ich denke, alle wissen, worauf ich hinaus möchte. Es gibt nur einen Weg, gefährdete oder zerstörte Beziehungen zu heilen. Und damit komme ich zur zweiten Bewältigungsstrategie. Das ist der Weg der Versöhnung. Wir haben eben gemeinsam das Vaterunser gebetet. Das Vaterunser enthält diese Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das Erste, was wir begreifen müssen, ist, dass wir alle vergebungsbedürftig sind. Wir alle brauchen selbst Vergebung. Wir brauchen die Vergebung, die Gott uns zuspricht. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich zu uns herunterbeugt. mit Liebe und Gnade und uns begegnet. Wir sind angewiesen darauf, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir Leben haben. Und noch am Kreuz ruft Christus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich finde, dass Christus hier das größte Zeugnis ist. Noch in seinem eigenen Leid, als er um seinen Tod ringt, als er nach Luft schnappt, bittet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Christus zeigt uns, was echte Vergebung ist. Und da ist kein Hass, da ist kein Groll, da ist kein Rachegedanken enthalten. Und weil Gott uns vergeben hat, so sind wir aufgefordert, denen zu vergeben, die uns übel mitgespielt haben. Jesus macht das in den Versen nach dem Vaterunser deutlich. Und ich finde das höchst spannend. Ich finde diese These von Jesus total steil und ich komme da auch an meine Grenzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Jesus macht diesen Zusammenhang deutlich. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Und jetzt kommt die Antithese. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Da ist ein Zusammenhang zwischen der Vergebung Gottes und unserer Vergebungsbereitschaft. Sie bedingen sich einander. Anders kann ich diese Stelle hier nicht verstehen. Anders ausgedrückt, Christsein und Vergebung gehören eng zusammen. Dagegen ist Christsein und Nichtvergebung ein Widerspruch in sich. An einer anderen Stelle heißt es, wenn ihr sagt, ihr liebt Gott, aber ihr hasst euren Bruder oder eure Schwester, da passt es nicht zusammen, dann lügt ihr. Und genauso ist es auch mit der Vergebung. Christsein und Vergebung gehören eng zusammen. Ein Gegenteil ist ein Widerspruch in sich. Das Reich Gottes baut auch Vergebung auf. Und wer nicht bereit ist, anderen zu vergeben, hat das Prinzip von Reich Gottes nicht verstanden. Wir leben aus der Gnade und der Vergebung Gottes. Deshalb sind wir herausgefordert, anderen zu vergeben, auch denjenigen, die uns großes Leid zugefügt haben. Und ich bin davon überzeugt, wir haben Probleme in unseren Beziehungen, weil wir nicht vergeben. Wir haben Probleme auch in der Gemeinde, weil wir anderen ihre Fehler und Vergehen nicht vergeben. Wir haben Probleme in unserem persönlichen Glaubensleben, weil wir krampfhaft an der Schuld anderer festhalten. Und unsere Beziehungen werden nur dann heilen, wenn wir einander vergeben. Die Einheit in der Gemeinde ist nur möglich, wo wir einander vergeben, verzeihen und wo Versöhnung gelebt wird. Vergeben ist nicht leicht, ganz im Gegenteil, wir alle wissen es. Unsere Gefühle sträuben sich dagegen. Wir wollen lieber vergelten, wir wollen lieber hassen aus Leidenschaft, wir wollen lieber Groll haben. Und dennoch, vergeben lohnt sich. Und ich fand das spannend, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Vergeben lohnt sich, das belegen übrigens auch zahlreiche wissenschaftliche Studien. Ja, es ist erwiesen, dass Vergebung Blutdruck und Puls senkt. Es ist erwiesen, dass Vergebung chronische Rückenschmerzen und Depressionen lindern. Vergebung wirkt sich sogar gewichtsreduzierend aus, da wo jemand Übergewicht hat. Auch diese Studie gibt es. Was ist Vergebung? Ich möchte hierzu noch einmal den Vers aus dem Vaterunser vorlesen, aber diesmal in einer anderen Version, in der aramäischen Version. Ich glaube, dass da das schön bildhaft zum Ausdruck kommt. Dort heißt es: Löse die Fesseln unserer Fehler, die uns binden, so wie wir die Fesseln, die wir festhalten, wegen der Schuld anderer lösen werden. Ich meine, ich habe es auch auf der Folie. Löse die Fesseln unserer Fehler, die uns binden, so wie wir die Fesseln, die wir festhalten, wegen der Schuld der anderen lösen werden. Da haben wir es. Dieser Vers macht schön deutlich, was Vergebung ist. Nichtvergebung bedeutet, an der Schuld der anderen festzuhalten. Die Fesseln, die andere vielleicht haben, an diesen Fesseln festzuhalten. Indem wir aber daran festhalten, an der Schuld der anderen, fesseln wir uns selbst. Wir binden uns selbst, wir blockieren uns selbst. Da ist kein Fortkommen, da ist keine Heilung in Sicht. Vergebung heißt loslassen, um endlich frei zu werden. Jemanden von seiner Schuld zu entbinden, um sich selbst die Fesseln abstreifen zu können. Vergebung heißt, die Last abzuschütteln, die ich mein Leben lang mit mir rumtrage. Den Müll, den andere mir beigefügt haben, den andere mir zugesteckt haben, diesen Müll endlich loszulassen. Es bedeutet, aufzuhören, den anderen ihre Schuld, ihre Verfehlung nachzutragen. Vergebung heißt aber auch entmachten. Indem ich vergebe, entmachte ich die eigenen Gefühle, die ich habe. Die Hassgefühle, die Grollgefühle, die Rachegefühle. Ich entmachte die Verbitterung, die ich vielleicht schon habe. Und schließlich entmachte ich den Täter, dem ich immer noch erlaube, in meiner Seele, in meinem Kopf herumzuschwirren. Wo ich mir immer noch Gedanken über ihn mache und über das, was er mir angetan hat. Ich entmachte ihn. Das bedeutet Vergebung. Meine Stellung verändert sich. Ich löse mich aus der Opferrolle. Ich sage, stopp bis hierher und nicht weiter. Und schließlich ist Vergebung eine konkrete Entscheidung. Wenn wir unser Gefühl entscheiden lassen, wenn wir unseren Hass entscheiden lassen, unseren Groll entscheiden lassen, dann führt es zur Rache, zur Verbitterung. Aber erst wenn wir uns dagegen entscheiden, gegen diese destruktiven Gefühle und für die Vergebung, dann kann langsam ein Heilungsprozess in Gang kommen. Dann erst können Wunden heilen. Ich komme zurück zur Amish-Kolonie. Wie haben sie auf diese grausame Tat reagiert? Unglaublich, muss ich sagen. Unvorstellbar. Nur wenige Stunden nach dem Amoklauf haben die Opfer dem Täter vergeben. Der Täter lebte nicht mehr und sie haben dafür seiner Familie vergeben. Der Großvater eines der ermordeten Mädchen sagte, wir dürfen den Mann nicht böse sein. Wir dürfen keinen Hass und keinen Groll gegen ihn hegen. Angehörige dieser Kolonie besuchten, ich glaube am nächsten Tag, die Familie des Mörders, trösteten sie und sprachen ihnen Vergebung aus. Es wird berichtet, dass ein amischer Angehöriger den schluchzenden Vater des Mörders eine Stunde lang in dem Arm hielt. Es tut mir leid, es bewegt mich selber sehr. Sie richten einen Fonds ein, einen Fonds, mit der sie die Familie des Mörders unterstützen. Die Frau des Mörders ist als eine der wenigen Außenstehenden, die zur Trauerfeier eines der Mädchen eingeladen wurde. 30 Mitglieder dieser Kolonie wurden eingeladen zur Beerdigung des Mörders und sie waren da. Sie haben dem Mörder ihrer Kinder die letzte Ehre erwiesen. Unvorstellbar. Unglaublich. Und diese einfachen Menschen haben beherzigt, was Paulus im Brief an die Römer geschrieben hat. Römer 12, 19 bis 21. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht es in deinem, in meinem Leben aus? Wir alle tragen Wunden auf unseren Seelen. Wir alle haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Mühen wir uns ab mit diesen unguten Gedanken? Mühen wir uns ab mit unserem Hass, mit unserem Groll, mit unseren Rachegedanken? Ich möchte uns einladen, den Weg der Versöhnung zu gehen. Das ist nicht leicht. Es ist ein langer und schmerzhafter Prozess. Und ich weiß, alles in uns sträubt sich dagegen. Aber Heilung für unsere Seelen und unsere Beziehung ist nur da möglich, wo wir bereit sind, anderen zu vergeben. Das erfordert eine Entscheidung. Ich lade uns ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Mit dieser Entscheidung ist die Seele noch nicht geheilt. Nein, die Wunde ist noch nicht verheilt. Es kann lang und schmerzhaft sein. Vielleicht brauchen wir sogar professionelle Hilfe. Vielleicht brauchen wir Dritte, vielleicht brauchen wir einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, die uns hilft. Aber die Heilung kann heute beginnen, die Versöhnungsarbeit kann heute beginnen. Möge der Herr uns und unsere Seele heilen. Die kaputten Beziehungen, die wir rumschleppen. Möge der Herr uns seine Versöhnung schenken. In allen Beziehungen, die wir haben. Vor allem in der Gemeinde. Möge der Herr uns Einheit in der Gemeinde schenken. Durch seine Versöhnung, durch seine Vergebung. Amen. Ich bete. Herr, dein Reich funktioniert ganz anders als das, was wir hier auf der Welt erleben. Dass diese Welt lebt von dem Prinzip, so wie du mir, so ich dir. Herr, aber du hast durch Christus was völlig anderes gepredigt. Du hast Vergebung, Versöhnung gepredigt. Du kennst uns, du kennst die wunden Stellen unserer Seele, unserer Herzen. Du siehst die Situationen und die Verwundungen, die andere uns beigefügt haben. Herr, und so sehr sich alles dagegen sträubt, so sehr die Gefühle dagegen arbeiten, so bitte ich dich, dass du uns die Kraft und den Willen schenkst, einander zu vergeben, damit auch wir heil werden können. Amen.